Episode 127 – Duell der Ausrüster. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und auch heute wieder mir gegenüber Stefan, Mann der Leidenschaft, Adelmann.
Hallo Alex.
Hallo.
Hallo.
Danke. Was ist denn deine Leidenschaft eigentlich im Leben? Ist Fußball?
Meine Leidenschaft im Leben? Ja, es gibt natürlich die meine Familie ist meine Leidenschaft, aber der Fußball ist dann eine große Leidenschaft.
Ja. Also, ein bisschen ein
Beruf.
Ein bisschen ein Beruf, muss man dann fast
sagen. Ja.
Aber
ja,
ist die große Leidenschaft?
Ja, ich würde schon sagen. Ja. Nein, ich würde auch gerne Nachrichten lesen.
Ja,
das mag ich schon gern.
Lesen.
Und am liebsten zuerst mit der Familie was machen, dann Nachrichten lesen, dann kicken schauen. Und dann passt der Tag.
Hört sich ja nicht schlecht an.
Ja, absolut.
Ja, passt, ja.
Alex, wie geht's dir?
Sehr gut. Man hätte es zum Beispiel fragen können, was mein großer Leidenschaft
ist. Nein, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Wie geht's dir?
Ich hätte nichts gewusst.
Wie geht's dir?
Ja, gut. Dankeschön. Ja. Fußball ist wieder.
Ja.
Nächste Zeit.
Fußball ist wieder, wir sind wieder regelmäßig zurück.
Mhm.
Und wir freuen uns, weil wir sind wirklich, glaube ich, gut energiegeladen.
Es passt. Ja. Die Themen sind gehäuft.
Ja.
Der Redetrang ist da,
ja,
der Redefluss.
Wir haben es geschafft, dass in deinem feinen Studio die Temperatur, glaube ich, um 8 Grad weniger ist als beim letzten Mal.
Ja, nur mehr 32 Grad.
Immer noch 15 Grad zu warm. Aber wir haben es geschafft, dass wir es auf eine unangenehme Temperatur
oberbringen. Warte nur, bis im Winter nichts einhat.
Ja.
Dann wirst du wieder freien auf den Sommer, was du
zu kann endlich wieder Rollkragenpullover anziehen.
Ja, muss aber nicht sein.
Nicht? Ich trage aber gern. Gut, Alex, das soll es ja nicht gehen. Episode 127.
Es geht aber schon um Kleider, die Leute machen, oder?
Eigentlich. Das stimmt natürlich, weil ich möchte dir was fragen. Und zwar, du weißt es natürlich, aber was haben das Nationalteam von Barbados und Austria Klagenfurt gemeinsam?
Kokosnüsse.
Nein, nicht Kokosnüsse, sondern den Ausstatter Capelli Sport. Und nachdem wir noch immer, am Ende einer Sommerpause waren, die war recht kurz, war mit der Europameisterschaft.
Und Olympia.
Und mittlerweile eigentlich alle ihren frischen Zwirren haben für die nächste Saison oder für die kommende Saison, haben wir uns trotzdem gesagt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um uns dem Zwirren zu widmen.
Mhm.
Das heißt, heute geht es nicht um die Leute, die im Gewand drinnen stecken, heute geht es um die Leute, um das Gewand, das um die Leiter rumsteckt. Genau.
Oh.
Und wir schauen uns heute an, das Duell der Ausrüster. Das heißt, wir blicken ein bisschen auf eine ganz, ganz kurze Exkurs, die Anfänge der Dasslers und Nikes dieser Welt. Wir schauen uns die aktuelle Situation an in Europa, in Österreich. Wir schauen uns, haben wir eine Fleißaufgabe gemacht. Wir schauen uns die Preise der österreichischen Bundesligisten an, um welchen Flieder die ihre Trikots verkaufen.
Und so viel sei ich schon mal verraten, billig wird es nicht.
Billig wird es nicht und es gibt die ein oder andere spannende Überraschung, also bleibt's dran. Und was wir auch machen, wir werfen natürlich auch einen Blick auf die durchaus sehr stark ausgeprägte dunkle Seite dieses Themas, wenn es darum geht, Müllberge zu produzieren.
Also keine reine Feelgood-Episode.
Keine reine Feelgood-Episode. Also für alle, die nur Interesse an einer Feelgood-Episode haben, wir werden es früh genug sagen, wann ihr ausschalten könnt, wenn es dann quasi zu negativ wird.
Das passt.
Genau.
Und weil wir ja positiv beginnen wollen, von wegen Feedback-Sandwich und so, wir starten mit was Klassen, dann geht es ins Negative, dann kommen wir wieder mit was Klassen, spannenden Bogen. Habe ich mir gedacht, ich weiß mal wieder zum 10.000. Mal mit Duell auf Sendung, glaube ich, auf Welcome to Wrexham hin. Was? Welcome to Wrexham, das ist diese Doku, die auf, ich glaube, Disney läuft und sie mit dem Wrexham AFC beschäftigt, der hauptsächlich dadurch bekannt ist, weil er sehr prominente Eigentümer hat, nämlich den Rob McElhenney und den Ryan Reynolds. Ne? Und es wird immer besser, kaum zu glauben. Ich meine, es hat natürlich super stark angefangen, weil jetzt haben wir gerade in der Saison 2022-2023, das heißt, sie haben frisch verpflichtet den AV Okonkwo und wie sie den in der Serie vorgestellt haben, sind sehr viele Ausschnitte gewesen vom Cup-Sieg, vom ersten, von Sturm und so. Und es ist natürlich cool, aber es gehen ihnen die Geschichten echt nicht aus. Und zwar ging es diesmal um einen Superfan von Wrexham, der seit 92 Jahren ins Stadion geht.
Wirklich?
Und seinen 100. Geburtstag im Stadion gefeiert hat mit 100 Sekunden Standing Ovations. Und wenn es da nicht fast zum Rennen fängt, dann war es ja irgendwo. Der Typ ist seit 7 Jahren halt ins Stadion gegangen. 92 Jahre.
Frau.
Und muss es ist durchgehend dokumentiert. Es gibt ganz viele Fotos.
Wirklich?
Das ist unglaublich schön
anzusehen. Ja, finde ich gut.
Aber das war jetzt gar nicht so sehr. Also, das ist cool, das ist das Feel-Good-Ding. Aber was mich noch viel mehr beeindruckt hat vom richtig geilen Storytelling, um das ein bisschen auszuführen. Stell dir vor, in der Frauenmannschaft von Sturm oder Rapid, ist ja wurscht, spielt die Tochter vom, bei Sturm von Mario Haas oder bei Rapid halt vom Steffen Hoffmann oder so. Also von einer Legende die Tochter. Und leistungsbezogen haben sie den Vertrag von dieser Tochter nicht verlängert. Und das haben sie auf Sendung mit dem Protagonisten, also mit der Tochter und mit dem Vater, mit dem Prominenten, aufgearbeitet. Und zwar extrem seriös, extrem professionell und ehrlich und offen. Ah, okay. Und ich habe mir gedacht, wenn du so eine Geschichte erzählen kannst, kannst du alle Geschichten erzählen. Weil den 100-Jährigen, das erzählt schon von selber. Ne? Ja. Aber dass du quasi die Tochter einer Vereinsikone leistungsbezogen aus dem Verein aussortierst, harte Geschichte.
Aber das heißt, es ist durchaus auch, wo man was lernen kann.
Also ich finde es richtig, also wirklich eine richtig coole Serie. Es ist mittlerweile so, dass ich wirklich sagen muss, einer meiner liebsten Fernseher.
Ja,
also ich kann an dieser Stelle nur nochmal empfehlen, schaut euch Welcome to Wrexham an.
Ja, finde ich gut.
Was hast du mitgebracht aus der
großen Welt? Ich habe ein kleines Thema mitgebracht, das ich sehr, sehr positiv gefunden habe und deswegen wollte ich das weitergeben. Und zwar eine Initiative bei Schalke. Und zwar sind die hergegangen und haben jetzt da den Preis von Wasser im Stadion drastisch reduziert. Das heißt, du kriegst jetzt da einen halben Liter Wasser um 2 Euro. Was vormals 4,20 Euro gekostet hat auf Schalke und was, glaube ich, in Graz auch irgendwo in dem Bereich unterwegs sind, zahlst du 2 Euro für eine halbe Liter Mineral, gesprudelt oder still. Und ich finde das cool. Das ist für mich ein ganz kleines Detail, aber eine Initiative, die ich richtig, richtig cool finde.
Weiß man, woher es kommt? Oder?
Ja, einerseits will man ganz einfach den Leuten einen einfacheren, unkomplizierten Zugang zu am Wasser geben, wenn du in Zeiten, wo die Leute eh ohnehin strugglen mit den täglichen Einkäufen und Gelsenkirchen und die ganze Region ist jetzt nicht auf Rosen gebettet, zu sagen, hey, schau her, es soll dann auch noch das, wenn du bei 35 Grad im August ein Wasser trinken willst, dann auch noch 5 Euro hinlegen müssen für Wasser. Und ich finde das wirklich ganz, ganz großartig. Also wie ich das gelesen habe, war ich großer Fan und habe mir gedacht, okay, ja, es sollte wirklich der Zugang zu Wasser etwas ganz Penibles sein. Also etwas ganz Einfaches sein.
Macht Sinn, ja, ist cool. Ja,
habe ich sehr schön
gefunden. Jetzt fällt eigentlich nur mehr die Winteredition davon, dass halt dann
zum Rumtee oder was?
Ja, am 12. Dezember bei minus 10 Grad der Rumtee billiger
ist. Nein, ich finde es wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen,
man friert.
Es ist mitunter skandalös und man trinkt dort hin und wieder mal gern was, wenn es einfach extrem heiß ist, aber es ist einfach skandalös.
Du meinst, um nicht zu verdursten, nicht zu sterben,
kein Kreislauf. Genau, und ich finde einfach das zu sagen, okay, das mache ich so einigermaßen niederschwellig und einfach wie möglich und das finde ich sehr, sehr löblich und ein Gruß geht raus an wer auch immer sich das bei Schalke überlegt hat und das durchgeboxt
clever,
hat.
Clever, ja. Gut, genau. Stefan, wir starten in die erste Rubrik und das ist unser Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
So, also es geht ja halt um Marken. Da kommen wir nicht drum herum, weil wenn wir über Ausstatter reden, dann müssen wir über Marken reden. Und einer der bekanntesten Marken der Welt, haben wir gedacht, passt in dem Fall als Getränkesponsor. Wir haben ein kleines Coca-Cola. Wir haben Original Coca-Cola, deswegen ist es von der Größe her so mini. Schon lange kannst du mal trinken. Also ich trinke eigentlich nie Cola, du?
Nein, selten, aber wenn, dann freue ich mich immer sehr. Und aus der Dose schmeckt es am besten.
Und das ist das mit dem extra füllen Zucker, also nicht irgendwie so abgeschwächt.
Sprudelig.
Papierksis.
Sehr gut. Gibt es gar nichts. Alles klar, Stegi. Du kämpfst ein bisschen.
Ja, bin gerade beim Trinken draufgekommen, dass Cola gar nicht so meins
ist. Ja, nein, es ist sehr gut.
Aber ich denke gerade zurück, wir haben einmal irgend so ein Getränk gehabt, das war noch besser.
Ja, wir haben noch viele Getränke
in unserer Historie gehabt. Wir haben eins gehabt, da waren so Kugeln da drin, oder? Das war so
das big. Das weiß ich nicht, aber wir haben ganz viel, ganz extrem süße Getränke gehabt. Das ist das so, okay, gut.
Okay,
ja. Das ist ja, das österreichische Coca-Cola ist ja bei weitem nicht so süß wie viele andere Colas.
Das widerlege ich sofort, weil das Marketing für Coca-Cola sagt was anderes, weil steht drauf Original Taste. Delicious and refreshing. Und wenn es da drauf gedruckt wird, wohl stimmen. Glaubst du noch?
Ich glaube nicht.
Na gut, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Das sind die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die Großen! 10, yes, ja!
Yes, ja, die großen 10 Kulttrikots. Nachdem das Thema extrem klar ist, erklär gleich, um was bei den großen 10 geht, hätte ich gesagt.
Und zwar geht es darum, dass wir in jeder Episode zu einem Thema unserer Wahl 10 Antwortmöglichkeiten haben. Du 5, ich 5. Wir wissen nicht, was der jeweils andere hat. Dadurch kommt es hin und wieder zu Überraschungen. Und heute geht es eben um die großen 10 Kulttrikots. Und was wir nach 127 oder nach 126, heute in der 127. Episode, spielfrei gelernt haben. Es ist immer eine besondere Herausforderung, ein optisches, visuelles Thema zu wählen. Ja. Weil jetzt können wir natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, nicht das zeigen.
Außer natürlich, ihr schaut euch die Videoversion unseres Formats
an. Genau, aber das heißt, man läuft immer natürlich, man muss immer abwägen, wo nimm ich jetzt auf meine Liste ein Trikot, das dann im besten Fall viele Leute kennen.
Normalerweise ist es ja so, du schlagst öfters mal was bis auf Alice vor und ich versuche es dann eher abzublocken, eben genau aus dem genannten Grund. Wenn man denkt, ja, ist natürlich cool, aber
weil ich nichts lerne aus dem.
Voll schwer. Ja, ja. Aber diesmal habe ich sofort ja gesagt, weil ich mir gedacht habe, cool, Trikots für Leute, die sich schon lange mit Fußball auseinandersetzen, ist kein Problem, weil es gibt so viele Kulttrikots, du sagst zwei Sätze und du weißt genau, wie das ausschaut. Absolut. Und wenn nicht, weil es sind natürlich, also ich habe da schon Trikots aus 98, aus 90 und so 91 und so, da gibt es ja Leute, die unseren Podcast hören, die waren da noch nicht einmal ansatzweise auf der Welt. Ne?
Stimmt, ja.
Und die können dann googeln.
Ja, die können googeln.
Genau. Haben
sie was gelernt von
uns. Ja, also zahlt sie aus.
Gut.
Es ist eine ungerade Zahl und das bedeutet, Stefan, dass
keine
du anfängst.
Okay, cool.
Ich finde das sehr konsequent, dass da.
Ich weiß es wirklich.
Du
das ist ja kein Schmäh, ich weiß es wirklich nicht.
Weißt du, also, dass meine Eselsbrücke ist?
Ich habe bei der
100. Episode angefangen und verdurrt
weg. Das merke ich mir nicht. Weißt du, du versuchst mir gerade. Mein Platz 5 der großen 10 Kulttrikots ist aus dem Jahr 1996 das Heimtrikot der englischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Aus zwei Gründen. Erstens mal hat es stilecht Paul Gascoigne getragen. Es war ein ganz schlichtes weißes Trikot mit dunkelblauem Kragen. Damals hat man sie ja noch sehr weit getragen, die Trikots.
Es hat nur XL-Trikots
gegeben. Und was auch ganz großig war, es waren Umbro-Dressen. Und Umbro ist für mich absolute, wir sprechen heute noch über Sportausrüster und über Marken. Also heute ist wirklich diese Episode enthält Produktplatzierungen und Marken.
Aber vor allem auch sehr viel Nostalgie.
Ja, Umbro, für mich ganz vorne dabei gewesen, ist für mich deshalb mein Platz 5 der großen 10 Kulttrikots.
Ja, finde ich voll gut. Und du hast jetzt zwei Sachen gemacht, die ich immer voll fest vorgenommen habe für diese Rubrik. Also ich möchte immer, ich habe geschaut, dass ich von jedem Ausstatter nur eins habe.
Okay,
ja. Und ich hab mir auch immer die Person, die das ikonische Trikot tragen hat, dazu geschrieben. Mhm, wo ich sage, die hat das Trikot präsentiert.
Ja, okay.
Und mit Gascoigne und Umbro, da ist natürlich sofort klar, um was geht, ja. So, ich gehe das ist das mit Abstand jüngste Trikot auf meiner Liste. Mhm. Mit Abstand.
Mach die Augen zu.
Wir blicken in die Saison 2021-22 nach Italien. Es geht um den Aufsteiger, der nach dieser einen Saison sofort wieder abgestiegen ist.
Mhm. Das war
Venezia.
Oh, ja.
Und die haben mir mal gezeigt, wie ein Fashion-Statement als Fußballtrikot ausschaut.
Die haben eine ziemliche Lawine ausgelöst dann, gell, mittlerweile.
Unglaubliches Chris, Öre ausverkauft. Ja, mittlerweile kann man es auf Etsy kaufen, weitergesehen bei meiner Recherche, wenn man Bilder ausgesucht hat. Und wer kann das in der Saison 2021-22 ikonischer getragen haben als ein gewisser?
Oh,
Italien. Portugiesischer Nationalspieler.
Portugiesischer Nationalspieler bei Venezia gespielt hat.
Der Cristiano von Wisch.
Was?
Eine Stufe drunter. Nani.
Wirklich?
Ja, hat eine halbe Saison bei, ich glaube, 10 Spiele oder 12 oder so.
Ja,
aber okay.
Das habe ich nicht gewusst.
Trikot getragen und war natürlich der einzige Weltfußballer, wenn man so will, das Cristiano auf Wisch. Das hat natürlich Spaß.
Ja.
Nani ist ein sensationeller Kicker gewesen und war der einzige Kicker, der nur ansatzweise bekannt war.
Ich meine, wir werden ja heute später noch darüber sprechen, über dieses Phänomen der Modetrikots, aber das war dann dem wirklich was losgetreten, muss man
richtig
sagen.
Weil
mittlerweile, und da gibt es ja auch für Schattenseiten, ich persönlich finde es zwar sehr gut, weil es einfach eine gewisse Ästhetik hat, aber die Italiener präsentieren die einfach einen nach dem anderen irgendwelche extreme, vintage-mäßige
Gott sei Dank, oder?
Aber schaut, ich meine, optisch natürlich wunderschön. Es fördert halt sehr, sehr stark, dass du nur noch mehr verkaufen.
Nicht? Ich finde, das können wir jetzt vielleicht an dieser Stelle kurz erwähnen. Ich finde, es gibt in den jüngsten 8 Jahren oder so zwei große Trends in Fußballtrikots. Das eine war, wie sie angefangen haben, dass ein Wappen in den Farben des Trikots
eingeflechtet
werden kann und Sponsoren auch, dass plötzlich ein zweifärbiges Trikot gehabt hast.
Ja.
Und der zweite Trend sind eben Trikots als Fashion Statements,
ja,
wo man wirklich sagen muss, das ist eigentlich dafür gedacht, dass das zu Blue Jeans Hosen dazu anziehst.
Zu Blue Jeans Hosen und vor allem, dass es mitunter auch Personen tragen, die eigentlich mit dem Fußball wenig zu tun haben.
So ist es, ja.
Das ist schlau aus Vertriebssicht, weniger schlau aus Umweltsicht und über das spreche ich mal heute.
Natürlich, ja. So, Platz 4.
Mein Platz 4. Im Nachhinein muss ich sagen, warum könnte eigentlich noch fast noch weiter oben sein? Und ich kann mir bis jetzt, ich muss mir ganz kurzfristig entscheiden, welches ich nehme. Ich nehme das ärmellose Bummer-Trikot von Kamerun, mit dem sie 2002 den Afrika-Cup gewonnen haben.
Ja.
Was übrigens recht spannend war, im gleichen Jahr haben sie dann nicht mit diesem Trikot antreten dürfen bei der Weltmeisterschaft.
Sondern Ärmel annehmen müssen.
Sie haben schwarze Ärmel dann angenäht, damit es dann im Ultimativ wieder so ausgeht, als hätten sie keinen Ärmel. Aber das war für mich ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Und ich würde es nicht weiter, ich weiß nicht, was du jetzt noch hast.
Ich sag's gleich, auf Platz 4 ist genau das Trikot bei mir.
Ist genau das Gleiche.
Ja.
Und da können wir kurz ausholen, weil was die Leiders Cup von Kamerun in Kombination mit Puma geschafft haben, war nicht nur zuerst dieses ärmellose Trikot Meisterwerk zu präsentieren, das ich großartig gefunden habe, ja, sondern zwei Jahre später haben sie was gemacht.
Das mit den seitlichen Streifen, oder?
Ja, den Einteiler.
Ah ja, genau.
Trikot,
ja,
und Hose in einem, wo ja dann, glaube ich, höchst Sepp Blatter selbst gesagt hat, glaube ich, ihr dürft so nicht spielen.
Genau.
Sie haben nämlich sogar 200.000 Schweizer Franken Strafe bekommen und 6 Punkte Abzug für die WM-Quali 2006, weil 2004 mit einem One-Sieg gespielt haben. Auf jeden Fall zwei ganz großartige Jahre, was den kamerunischen Fußball betrifft.
Ja, und
aber dieses ärmellose Trikot. Wow.
Sensationell. Und dann eben nochmal zweifach ikonisch. Zuerst ohne Ärmel und dann mit die aufgeladen.
Ja,
Ärmel.
Ja, ja.
Und
ja,
wer hat es natürlich tragen?
Samuel Eto'o.
Samuel Eto'o. Samuel
Eto'o. Eto'o. Definitiv. Who wore it best?
Ja, definitiv. Mittlerweile ja eine schillernde Gestalt im afrikanischen Präsidentschaftsfußball.
Ist er das?
Ja, sehr umstritten.
Okay.
Als, ich glaube, momentan kamerunischer
Verbandspräsident, oder? Okay. Wegen Korruption? Oder
ja, okay. Es gibt diverse Geschichten. Ich glaube, es ist nicht so easy, ja. Aber ja, geiles Trikot. Und während das Ärmellose ja sofort was für mich war, muss ich sagen, im Wahnsinn hätte ich mich nicht gesehen. Also da musst du wirklich Fußballer sein. Sonst, das ist zum Vermarkten sehr schwierig, finde ich.
Das stimmt,
ja. Also die klassischen Fußballfans passt der Wahnsinn nur bedingt.
Ja, das
ein paar schon, aber nicht alle.
Ja, das stimmt. Jetzt bin ich schon wieder oder?
Jetzt in dem Fall bist du schon wieder du, Platz 3.
Mein Platz 3, WM 2018, ich bleibe in Afrika, und zwar das Trikot von Nigeria.
Oh, ja.
Ich glaube, das sogenannte, ich weiß nicht, wenn man es richtig ausspricht, Naija-Shirt, so hat es den Namen gehabt und hat einerseits Verkaufsrekorde gebrochen und weil es nach 2 Minuten war es komplett restlos ausverkauft und es hat über 3 Millionen weitere Online-Vorbestellungen gegeben, weil es war angelehnt an dieses Trikot von 1994, wo die Nigerianer zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft gespielt haben. Und das war dieses 2018er Trikot, war dieses gezackte, grün-weiß-schwarz gezackte Trikot.
Ja.
Und das war tatsächlich, wenn Venezia 2021, wenn man so will, die Fashion Entwicklung eingeleitet hat, war 2018 ganz wesentlich dieser Turning Point, dass du sagst, okay, ein Trikot ist noch viel mehr was auch für Nicht-Fußball-Fans mitunter getragen werden kann.
Ja.
Weil das Ding war einfach richtig, richtig, richtig kultig gut, muss ich sagen.
Ja.
Und ja, hat aus meiner Sicht wirklich den Trikotmarkt nachhaltig.
Hersteller
war Adidas. Ich glaube Nike.
Okay.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube Nike.
Und wer hat es ikonisch getragen?
Bei den Nigerianern?
Fällt mir jetzt ein, 2018 wird Alexi Iwobi wahrscheinlich anders
bekannt. Das könnte sein, ja.
Der ja, der Neffe ist vom?
Nwankwo Kanu?
JJ Okocha.
Wirklich?
Ja.
Tatsächlich?
Voll, ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Lernt
mir was in deinem Podcast.
Und wie heißen die Nigerianer im
Spiel? Die Super-Eagles.
Jawohl.
Und die Super-Eagles.
Das muss man schon auch sagen, Afrika Cup ist ja einer meiner Leidenschaften im Fußball. Was ich schon einmal cool gefunden habe, da hat's, ich glaube, das war Puma, der da so eine ganze Auflage gehabt hat. Weil es ist ja dann oft so, dass wenn Hersteller an Dressen reinmacht, dass die unterschiedlichen Nationalmannschaften ähnlich sind.
Ja,
das kommt das alles gleich. Und die haben halt überall die afrikanischen Nationaltiere, wenn es welche gab, eingearbeitet gehabt. Und da gab es halt dann Elefanten und Löwen und so weiter und eben die Super Eagles. Ja.
Das hat ziemlich viel coolere Spitznamen.
Ja, muss man schon sagen. Also wie die Nati.
Die Nati, ja, die Mannschaft. Oder die Kamerun, die Löwen, unbesiegbaren Löwen.
Ja.
Unbeugsamen, unbezwingbar.
Wie heißt das auf Englisch?
Auf jeden Fall die Löwen. Weiß jetzt nicht.
Ja.
Finde ich cool.
Ja.
Viel cooler, geil, ein Tier zu haben als die Nati.
Ja, bin bei dir. So, Platz 3 bei mir.
Was ist Platz 3 bei dir?
Das erste und einzige Jubiläumstrikot auf meiner Liste, obwohl es sehr viele
Jubiläumstrikot. Das erste und einzige Jubiläumstrikot, erzähl mal.
Barcelona in der Saison 1999-2000.
Hat Rivaldo das dran?
Hat Rivaldo das dran, natürlich.
Ja.
Aber die ikonische Figur für mich ist der Patrick Kluivert.
Okay.
Es ist dieses Trikot, das an Seiten blau, an Seiten rot und oben bei den Ärmeln schwarz.
Ja,
für 100 Jahre Barcelona.
Sehe ich, ja.
Und war halt noch insofern richtig cool war, als das der Zeitpunkt war, wo, glaube ich, Barcelona einer von drei Vereinen war oder vier, die keinen Trikotsponsor gehabt haben. Das war noch so eins. Und das kann man sich ja heutzutage gar nicht vorstellen, dass auf einem Fußballtrikot kein Sponsor drauf ist. Liebe Grüße gehen raus nach Hartberg. Ja, es war ein geiles Trikot, Jubiläumstrikot eben, und der Patrick Kluivert, der natürlich bei Barca zumindest eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und ja, zum gleichen Zeitpunkt hat der Rivaldo das angehabt, aber es war nicht die Saison, wo er dieses geile Tor geschossen
hat. Nein, das war 98-99, haben wir ja besprochen.
Nein, ich glaube, es war Saison später, oder?
Oder 2001. Wir haben es erst vor kurzem gehabt.
Ja, es war 2001.
Was, 2001? Dann haben wir einen Blitzing geredet.
Und andere Mannschaftskollegen von den beiden wären unter anderem Pep Guardiola, Luis Enrique.
Kennt man.
Xavi.
Kennt man
auch. Wen haben wir noch? Ja, ich glaube, das war der, was mir so eingefallen sind.
Ah,
aber ist natürlich schon eine geile Mannschaft gewesen. Ja. Ja. Puyol wird wahrscheinlich schon gespielt haben.
Und ich sehe das Trikot von meinem geistigen Auge. Sehr schön.
Ja, so, bei dir. Platz 2.
Frankreich 1998. Das Weltmeistertrikot als Remake des Europameistertrikots von 1984, haben es 1998 das Trikot rausgebracht. Ein dickerer roter Streifen und drei dünnere weiße Streifen an schönen weißen Kragen, den dann Christophe Dugarry, kannst du dich erinnern?
Natürlich, verlängert.
Ich glaube, das war der war ja der Freund, der gute Spätzl für irgendeinem anderen, deswegen hat er eigentlich immer im Nationalteam gespielt. Da hat sich die Geschichte gegeben. Das ist ungefähr so wie der Maxwell und der Ibrahimovic. Und
du meinst Fußballstar Maxwell, der dritterfolgreichste Spieler nach Titel ist.
Ja, aber der Christophe Dugarry, glaube ich, war ein Spätzl vom, weiß ich nicht, vom Zidane, aber auf jeden Fall. Christophe Dugarry hat er immer ganz stilecht dann den Kragen aufgestellt gehabt.
Extra also lang,
Weil also, hat eigentlich nur Eric Cantona so tragen können, einen aufgestellten Kragen, aber bei Christophe Dugarry hat
das
auch gut.
Und das ist auch der es ikonisch tragen hat für dich?
Nein, ikonisch natürlich Zinedine Zidane.
Ja, okay.
Aber ich denke ganz stark auch an Christophe Dugarry.
Ich finde, du solltest den Dugarry nehmen, Den sollten wir uns vielleicht einmal ein bisschen genauer anschauen.
Habe ich vor kurzem geschaut, ist irgendwo, glaube ich, ein Trainer irgendwo noch.
Okay. Ich finde, das wäre mal so eine spielfreie Rubrik.
Was wurde aus?
Ja, und einfach einzelne Spieler herausnehmen.
Ja.
Ich glaube, das interessiert viele Leute. Ja. Uns vor allem, finde ich.
Ja.
Könnte man machen. Können wir uns mal überlegen. Und zu den Frankreich-Trikots vielleicht noch ganz kurz. Man kann eigentlich eine eigene Liste von nur Frankreich-Trikots machen, oder?
Das stimmt.
Das ist schon.
Das stimmt. Aber wie gesagt, für mich das ikonischste von den Franzosen.
Platz 2.
Was bei dir Platz 2?
1998. Wir schauen nach Manchester. Wir schauen jetzt rote Manchester. Wir schauen zum Trippelsieger von Manchester United. Und du kannst es da eigentlich aussuchen, wer dieses ikonische Trikot tragen hat.
Immer David Beckham.
Weil du kennst, haben wir schon mal geredet, glaube ich, aus der 98er Saison. 98-99 Saison von United. Das ist wahrscheinlich die Mannschaft, wo die meisten Leute die meisten Spiele aufzählen können, auf der ganzen Welt.
Ja.
Und man denkt natürlich an Beckham, man denkt aber vielleicht an Giggs oder Scholes oder
Sheringham
oder
Cole York,
Stam Show und so weiter.
Ja.
Es ist natürlich von Umbro. Hat den
auch sehr weit
getragen. Extrem weit.
Loose fit, glaube ich.
Den weiß-schwarz gezackten Kragen.
Ja.
Den kann man sich noch erinnern. Und natürlich Sharp als Trikotsponsor.
Sharp als Trikotsponsor,
Also richtig geiles Trikot.
Wer es bei mir tatsächlich nicht auf die Listen geschafft hat, ich glaube, ich sprich's trotzdem an, ich glaube nicht, dass du es drauf hast. Hast du Nintendo, Fiorentina?
Na?
War ein geiler Brustsponsor.
Dass du
Nintendo als Brustsponsor, das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil du Sharp warst.
Und was ich noch nachreichen muss, natürlich bei meinem Platz 5 in Nizza, das war Kappa-Trikot. Damit wir die auch genannt haben.
Okay.
Ja, und Platz 2, jedenfalls United.
Gefällt mir sehr gut.
Ja. Weiß jeder, um was geht.
Ja.
So, aber jetzt, Trommelwirbel.
Ja.
Platz 1. Es gibt so viel.
1997, 98.
Sturm Graz.
Schwarz-weiß gestreift mit dünnen gelben Streifen. Und
das Hobby sogar, das Trikot.
Ich bin ja wirklich, was den Herzensverein betrifft, ja einerseits ein loyaler Unterstützer, aber auch natürlich ein Kritiker hin und wieder mal. Und wie gesagt, gerade im Merchandise-Bereich finde ich es oft uninspiriert, wie wir als Verein agieren. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es vielleicht irgendwann mal so ein Remake gegeben hat. Warum nicht in die heurige Saison reingehen und so sagen, als drittes Trikot oder was auch immer, oder keine Ahnung, gibt es ein Remake von 97, 98 als Meister aufzulaufen. Und ich sehe sie alle vor meinem geistigen Auge. Ich denke in erster Linie jetzt gerade an Hannes Reinmeier, der das gelb-weiß-schwarz gestreifte Trikot
mit roten Rückennummern, glaube ich, oder?
Rote Rückennummern, genau.
Was auch nicht wirklich typisch für Sturm ist, muss man sagen. Ja.
Und das ist, glaube ich, die einzige Saison gewesen, wo ich sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot
das Haus war blau-schwarz.
Blau-schwarz-gelb. Ja. Aber ich glaube, da kann man drüber streiten. Ich glaube, es ist nicht blau-schwarz, es ist blau und der dunkleres Blau.
Okay.
Glaube ich, jetzt rein von den Formen her. Ja. Aber genau das war es, ja.
Und erste Saison mit Punktegamma, oder?
Ich glaube, ich war schon, war es in 96, 97 schon Buntigam?
Nein, ich glaube,
das. Oder vielleicht war es 97, 98.
War noch stabil Fenster davor, ja.
Aber auf jeden Fall 97, 98, mein ikonischstes Trikot. Natürlich etwas gebiased als Sturmfan, aber
ja.
Bleibt für mich ewig in Erinnerung.
Ich habe für Platz 1 auch die Vereinsbrille nicht abnehmen können. Ich habe ja für alle, die uns im Videopodcast anschauen, ich habe jetzt gerade ein gelb-schwarzes Arsenal-Trikot an. Und das ist ja das Remake, eines der ersten Remakes von einem Trikot. Du hast da vorher schon eins genannt, das Nigeria-Trikot. Und das war ebenfalls eins vom Bruised Banana Kit, wie es in der englischen Presse heißt. Und das ist 1990-91 ganz legendär vom Ian Wright getragen worden.
Ja.
Noch mit dem alten Arsenal-Wappen.
Ja.
Und JVC als Hauptsponsor fett in Rot drauf.
Aber JVC haben es lang getragen, oder? Kommt mir vor.
Ja.
Ist ja die ganze Henri-Generation ist ja immer mit JVC.
Nein, das war dann O2.
Na, ganz am Anfang.
Ganz am Anfang nicht, aber okay. Dann war mal Sega auch zwischendrin.
Echt?
Ja, Assassin, Dreamcast war drauf.
Ja.
Und dann war O2, ja.
Wirklich? Aber das kann ich mich erinnern, also ich kann mich nicht erinnern aktiv, aber ich kenne
das. Fairerweise muss man sagen, das ikonischste Kit von Arsenal, das jemals gegeben hat, war natürlich das dunkelrote Jubiläumstrikot
mit dem goldenen Dings drauf.
Und dem Wappen zentriert, mit dem der Henri alles gewonnen hat, was er zum Gewinnen gibt. Aber
verstehst du mal kein Mensch, dass dann bei dir nicht auf Platz 1 ist, aber
ja, weil
wer hat schon jemals die Wege des Alexander Stegisch verstanden, muss man sagen.
In diesem Sinne.
Ja. Schön war das.
Ja, das war richtig schön.
Also ich glaube, dass es bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern draußen jetzt auch gerade ordentlich gerattert hat. Schickt uns doch eure Favoriten an redaktion@spielfrei.at. Würde uns wirklich interessieren, wir was bei euch geschafft
hat. Letztens übrigens einen interessanten Hinweis gekriegt, dass wir wenn wir so Videos machen, solche Dinge einblenden könnten.
Was denn?
Ja, so Trikots zum Beispiel jetzt. Oder generell unsere Videos so anreichern quasi.
Da musst du das machen.
Da muss ich sagen, dem kann ich nur zustimmen und wir könnten das auch. Wir haben leider die Zeit nicht. Aber wenn sich jemand da draußen meldet und sagt, er mag uns in der Videoproduktion unterstützen, ebenfalls redaktion@spielfrei.at und dann schauen wir uns das an.
Sind wir gerade im Recruiting oder
wichtig was? Ist nur, dass sie in solchen Situationen das Copywriting auch abklären und uns um das kümmern, weil das ist eigentlich meine größte Sorge bei solchen Themen. Ja, gut. Dann hätte ich gesagt, das geht weiter mit unserem Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
So, Stein des Anstoßes, Stefan.
Wir haben ja, glaube ich, in einer der letzten Episoden schon drüber gesprochen, über das deutsche Nationalteam. Und dass die ja einen sehr öffentlichkeitswirksamen Wechsel vollzogen haben, und zwar weg von Adidas nach sage und schreibe mehr als 70 Jahren Partnerschaft, wechselt der DFB ab der Saison 2027 mit allen Nationalteams zu Nike, weil Nike offensichtlich richtig viel Kohle in die Hand nimmt. Man spricht von knapp 100 Millionen pro Jahr, was offensichtlich die Verdoppelung ist von dem, was Adidas zahlt. Und wenn man ungefähr weiß, wie sehr der DFB finanziell angeschlagen ist, glaube ich, tut ihnen das gerade sehr, sehr gut. Hat aber natürlich sehr viel Diskussion ausgelöst.
Ja.
Das haben wir eh schon kurz ein bisschen gesprochen. Wir werden jetzt nicht im Detail auf das eingehen. Aber wir haben gesagt, okay, es gibt ja nicht nur Nike und Adidas auf dieser Welt, auf dieser Fußballwelt. Es gibt ja viele andere Sachen auch, aber sie dominieren halt ganz, ganz stark. Wir haben gesagt, okay, wir wollen die heutige Episode nutzen, um ein bisschen einen Blick zu werfen auf diesen Markt, der immer größer wird, immer größer geworden ist, wo man mitunter Marken kommen und gehen gesehen hat, wo man halt aber auch, wie gesagt, diese gewissen Konstanten hat, wie Adidas, Nike, die schon seit sehr langen Jahren eigentlich nicht mehr wegzudenken sind.
Mhm.
Genau. Im Grunde ist es ja einfach. Es braucht im Fußball Talent.
Ja.
Es braucht Training.
Ja.
Und es braucht die richtige Ausrüstung.
Ja. Und am Material darf es nicht scheitern, sagen wir.
Am Material darf es nicht scheitern. Ja. Aber wir haben halt mittlerweile lange diesen Punkt überschritten, dass der Fußball oder dass die Ausrüstung rein nur ein Mittel zum Zweck ist. Wir haben mittlerweile den Punkt erreicht, die Sportartikelindustrie ist eine Industrie mit 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und das ist mehr als nur, okay, wir brauchen halt Fußballschuhe, weil sonst können wir nicht Fußball spielen. Und wir werden nicht nur darüber sprechen, die große Leistung war natürlich der Sportartikelhändler, dass wir es halt echt geschafft haben, aus einem Sportmarkt in einen Massenmarkt halt komplett überzugehen.
Ja, und ich hab da jetzt ein aktuelles Beispiel aus Olympia mitgebracht. Das finde ich extrem spannend, weil Fußball ist irgendwie klar, ne? Das ist halt nach wie vor trotzdem, trotz aller Individualität der Spielerinnen und Spieler, ist es ein Mannschaftssport und du hängst halt auch oft mit drinnen. Ne? Wenn du halt bei Barcelona spielst, kannst du selber so bekannt sein wie der Maxwell und ich den Maxwell, nicht einmal ich den Maxwell auf der Straße erkennen, muss ich sagen. Ja? Und du bist trotzdem von oben bis unten in der Entrepreneur.
Ja.
Und jetzt ist es bei so Randsportarten ja oft so, dass die aufgrund dessen, dass das Material für den Sport selbst wichtig ist, gut und gern in der Nike-Weste herkommen, aber gar nicht von Nike gesponsert sind. Was natürlich für die Ausstattung nochmal besser ist, weil wenn der Athlet, die Athletin erfolgreich ist, dann passt das Branding und wenn nicht, kriegt es keiner mit. Und dieses Problem sozusagen, ja, dass da, muss man schon eigentlich sagen, Sportlerinnen und Sportler mitunter auch ausgebeutet werden, hat jetzt eine sehr clevere Marketingfirma aus, glaube ich, New York oder so, oder ja, New York, glaube ich, angenommen, Bandit heißen die. Die haben das Unsponsored Project ins Leben gerufen. Das heißt, die haben sich darum bemüht, Top-Ausstattung zu produzieren, die komplett in Schwarz ist. Stellen die vor allem natürlich Olympioniken halt zur Verfügung, die eigentlich in Randsportarten sind, kompensieren die Sportlerinnen und Sportler mit dem Mindestmaß, so quasi, dass sie finanzieren die Reisen und so weiter, sodass die Grundkosten gedeckt sind und haben Ausstiegsklauseln drinnen. Das heißt, du bist so lange komplett in Schwarz und ohne Sponsor, bis jemand von den großen Firmen auf dich aufmerksam wird und dann kann er dir aus dem Vertrag auskaufen. Und das wiederum in sich hat einen vollen Kult und diese Bandit-Marke entwickelt und die Marke ist dafür bekannt, ohne Branding auszukommen.
Aber ist nicht dann gerade das Teil der Marken?
Ja, voll. Also es ist in sich verschachtelt auch clever, muss man sagen.
Ja, nein. Spannend, wenn er tatsächlich gar nicht gehört.
Das heißt, wenn du, das war jetzt ein paar Mal zum Sehen, vor allem auch in den Qualifikationen für Olympia, sind Leute von, weiß ich nicht,
von oben bis unten schwarz
400 Meter Läufer oder so, von oben bis unten in schwarz. Und das war dann aber gleichzeitiges Zeichen, einerseits für die
Brands. Ihr könnt ihre Werbung stehen.
Genau, ihr könnt es mir kaufen. Und andererseits für Bandit aber, die komplett in schwarz, das sind die coolen von Bandit. Clever, muss man sagen.
Ja? Sehr schlau, ja.
Ja.
Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört.
Und dann habe ich mir das gedacht, wie lustig das im Fußball war, wenn dann doch bei Barcelona einer schon in blau-rot herumrennt, aber ohne Sponsoring.
Ja, wer weiß, vielleicht kommen wir dann
zu dem Könnte noch passieren, dass das der nächste Schritt ist, weil wir sagen ja immer, die Kicker und Kickerinnen sind natürlich arm, nicht? Weil es gibt eigentlich nur zwei Varianten, wie sie ein bisschen auffallen können. Ja. Und das sind Frisur und Fußballschuhe.
Und Schuhe auch nicht
mehr. Und Schuhe ist echt so schwierig, weil wir haben alles gehabt.
Tattoos sind es auch nicht mehr.
Frisur ist auch schon wirklich schwierig, seit der Ronaldo alles weggekauft hat.
Nein, aber ja, das stimmt.
Ja, ja, das ist so mal kurz
Exkurs. Gefällt mir, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört gehabt. Ja, gefällt mir gut. Jetzt da sind wir in diesem hyperkommerzialisierten Markt unterwegs, also die Anfänge gegeben. Und natürlich werden wir jetzt nicht die Geschichte der Dasslers nacherzählen, weil wer das sich anschauen will, es gibt eine sehr, sehr gut produzierte RTL-Serie. Ich glaube, das sind so diese ganz schrecklichen historischen Geschichten.
Von den Machern von das Jesus-Video.
Ja, genau. Wirklich Das sind so diese schrecklichen historischen Geschichten, die du dann versuchst, aber nachzuspülen irgendwie.
Moritz mit Bleibler
in das fünfte eher so
das fünfte Testament.
DEF-Klasse Schauspielern. Auf jeden Fall gibt es eine mehrteilige RTL-Staffel. Nein, aber die Dasslers haben eine riesengroße Rolle gespielt in dem Ganzen. Aber, ist auch wichtig, es hat schon Sportschuhe, also wenn wir jetzt im Fußball bleiben, es hat natürlich auch schon Sportartikel vor den Dasslers gegeben. Es ist nicht so, dass sie die ersten waren, sondern im späten 19. Jahrhundert hat das Ganze angefangen. 1891 übrigens ist erstmalig erlaubt worden, dass Schuhe mit Noppen drungen, mit Stoppeln drungen worden sind. Und für Turtec hat sich dann das entwickelt. Übrigens noch heute Hummel, 1923 gegründet. Also die Marke, die durchaus immer noch gut reüssiert am Markt. Aber es waren halt ganz wesentlich die Dassler-Brüder, der Rudolf und der Adi, die 1924 dann ihre eigene Schuhfirma gegründet haben und die dann auch, wie man es halt macht, wenn man was gemacht hat, man versucht immer jemanden das zu geben, an einer bekannten Person.
Das ist sehr hilfreich.
Um es halt groß machen zu lassen. Und das haben sie damals erstmalig 1928 gemacht, wo sie der deutschen Leichtathletin, der Lina Radke quasi, Adidas-Schuhe, Laufschuhe gegeben hat, die dann einen Weltrekord gelaufen ist. Aber natürlich ganz wesentlich war es dann 1936 Jesse Owen, der in Berlin Adidas-Schuhe getragen hat und natürlich ganz wesentlich auch zur Bekanntheit dann beigetragen hat. Zu dem Zeitpunkt hat es noch keine, also Entschuldigung, nicht Adidas.
Das war noch
die Dasslers gemeinsam. Das, weil die Trennung Adidas-Boom ist ja dann 1948 passiert. Für alles Weitere verweisen wir euch auf RTL.
Ja. Oder unseren spielfreien Historiker können wir anbieten. Dr. Ronny Bosch, der kann euch dann auch noch erklären, die Rolle der Dassler-Brüder
im Zweiten Weltkrieg.
Genau. Dann können wir ein bisschen ausholen. Das machen wir nicht.
Nein, aber tatsächlich ist es dann so, dass die beiden mit ihren Firmen ganz wesentlich das mitgeprägt haben. Und es ist ja heute noch so, ich habe auf Google Maps geschaut, es sind genau 3 Kilometer zwischen dem Boomer Headquarter und dem Adidas Headquarter. Das heißt, du musst einmal links aussehen auf die Hauptstraßen oder rechts aussehen auf die Hauptstraßen, dann fährst du, glaube ich, 2 Kilometer, dann musst du nochmal einbiegen und dann bist du beim anderen.
Ja.
Und das ist schon verrückt, weil dieses Herzogenaurach hat 20.000 Einwohner. Und ich war auf der Website von Herzogenaurach, von der Stadt Herzogenaurach.
Da möchte ich jetzt mal an dieser Stelle loben, wie sehr du recherchierst.
Ja, sicher.
So geht's, ich, ne? Nicht also anders. Ja.
Was, wenn ich zu dir sage, die Stadt-Website von Herzogenaurach, was würdest du erwarten auf einer Startseite? Home of Adidas oder irgendwas, Home of Puma oder irgendwas,
keine Ahnung. Ja, möchte man fast meinen, oder? Nein, oder
das ist die Dassler irgendwas. Gar nichts. Also du findest auf der Website von Herzogenaurach keinen einzigen Verweis, dass sie
keine berühmten Söhne oder
in ihrer 20.000 Einwohnerstadt übrigens auch Adidas und Puma als Headquarter. Als
wahrscheinlich größte Arbeitgeber in der Region.
Ja, aber das ist tatsächlich, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und übrigens der Bürgermeister von Herzogenaurach hat den Vornamen German. Ist ja lustig gefunden.
Trivia Fun Fact.
Und, aber also, du findest aber zum Beispiel unter anderem die Information, dass der Wochenmarkt jetzt über die Sommerferien im Ferienbetrieb ist oder dass im September das nächste Konzert von dem Philharmonischen Chor dort stattfindet. Aber kein Hinweis, so mich echt überrascht, zu Puma und zu Adidas.
Vielleicht hat es da Sponsoring-Probleme gegeben.
Ja, oder persönlichen Zwist.
Eine Frage noch ganz kurz, nachdem du das schon angeschaut hast. Ich gehe mal davon aus, geografisch sind die noch benannt, aber jetzt so budgetär wahrscheinlich nicht, oder? Der Adidas-Tempel wird dreimal so groß sein.
Der Adidas-Tempel, ich glaube, er ist ziemlich genau dreimal so groß. Also das heißt, du hast jetzt genau ins Richtige geschossen. Ist ziemlich genau dreimal so groß. Also man kann ungefähr sagen, okay, Nike, mit dem sprechen wir auch noch gleich, Nike ist Branchenführer, macht ungefähr 50 Milliarden Umsatz im Jahr. Die Hälfte davon hat Adidas mit ungefähr 25 Milliarden. Und ein Drittel davon, 8 Milliarden sowas, ist Puma. Aber die drei sind immer die drei Dominierenden.
Ja.
Aber wie gesagt, Herzogenaurach. Ein schmuckes Städtchen, hat viel so alte Fachwerkhäuser und hat nebenbei noch ein paar so Glastempel, wie halt dann die Pumas und Adidas dieser Welt herkommen.
Ja, spannend.
Und Nike haben wir ja angesprochen. Und Nike hat natürlich, ist deutlich später gegründet, 1964 erstmalig gegründet, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht Nike geheißen, sondern das war ein Unternehmen, das hat Blue Ribbon Sports geheißen, der mit ASICS-Schuhen, also die zwei Gründer Bill Bowerman und Phil Knight, haben einfach einen Sportartikelhandel gegründet mit Blue Ribbon Sports.
An dieser Stelle geheißen. Kann ich jetzt mehrere Sachen einwerfen. Ja? Erstens einmal, dass man sich unbedingt den letzten Nike-Film anschauen sollte.
Ist der auf RTL?
Also Hollywood-Produktion,
okay.
Die um die Geschichte der Jordans geht.
Okay.
In den Hauptrollen Matt Damon und...
Matt Damon als Michael Jordan?
Nein, als irgendeiner von Nike.
Ja.
Und den Phil Knight, der Phil Knight wird gespielt von Ben Affleck.
Okay.
Und der Phil Knight ist ja, sag mal, das war der Elon Musk seiner Zeit. Der war sehr skurril, ja.
Also ich möchte nochmal zusammenfassen, die Amis machen eine Verfilmung, wo sie Ben Affleck reinholen und die Deutschen machen eine RTL-Produktion für
das ist wahrscheinlich
mit denjenigen, das bei guter Zeit und schlechter Zeit.
Marktführer, nicht Marktführer, da muss ein bisschen Unterschied sein.
Das bei guter Zeit und schlechter Zeit nicht eigentlich.
Ja, und dann natürlich das Zweite, was natürlich wichtig ist, dass ich Platz habe für Verschwörungstheorien, weil sonst habe ich nirgends Platz für Verschwörungstheorien.
Ja, und für das ist auch der Podcast da.
Ja, und es gibt für mich zwei Menschen, die offensichtlich irgendwie entweder in Zukunft schauen können oder Zeitreisen können. Der eine war der George Lucas, der für Star Wars auf sämtliches Gehalt verzichtet hat und gesagt hat, er will nur die Marketingrechte. Das kann auch kein Zufall sein, ja. Und der zweite muss der Entdecker von Michael Jordan gewesen sein, weil die haben Haus und Hof auf den gesetzt.
Ja, ja.
Also die ganze Firma wäre implodiert, wenn der Michael Jordan nicht explodiert wäre.
Jetzt hast du ja schon ein paar wichtige Sachen angesprochen. Das eine ist, also, um es nochmal zu sagen, 1964 haben sie das gegründet als Sporthandel mit ASICS-Schuhen, aber 1971 war es eben dann so, dass dann quasi
damals nur Tiger, oder? Diese, oder wie haben die geheißen?
Onizuka Tiger.
Ja, genau.
Onizuka Tiger haben die geheißen und heute heißen es ASICS. Ich habe immer lange geglaubt, dass die OASICS heißen, die Schuhe, aber das ist auch ein anderes Thema. Ich habe immer geglaubt, das Logo muss man als O mitlesen. Ja. ASICS, aber 1971 war es eben dann, dass daraus der Nike entstanden ist. Und so wie du sagst, sie haben halt dann wirklich, weil 1985, wir reden davon, 14 Jahre später, haben die das erste Modell vom Air Jordan auf den Markt gebracht. Und der eine Schuh von der einen Person hat daraus, wenn man so will, jetzt überspitzt ausdrückt, einen Weltkonzern gemacht. Und
weißt du, wie sie das angestellt haben?
Was meinst du?
Der Air Jordan war unter anderem deswegen so erfolgreich, weil die NBA verboten hat, dass du mit farbigen Schuhen spielst. Ich glaube, die haben entweder schwarz oder weiß sein müssen oder Kombination aus schwarz-weiß. Und die Air Jordans waren nicht dafür bekannt, dass sie rot-schwarz waren. Ne? Das heißt, die haben für jede Spiel, dass der Michael Jordan die Spiel gespielt hat, eine Strafe gekriegt, die Nike zahlt hat. Nur um mit den roten Schuhen zu spielen. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Also,
jetzt fragen sich die Leute draußen natürlich, seit wann ist denn das ein Basketball-Podcast? Ist er nicht, aber...
Hoop-free.
aber Nike hat natürlich ganz wesentlich dazu beigetragen, die Sportartikelindustrie zu einer Massenindustrie zu machen. Yep. Und natürlich hat der Fußball dann nicht geschlafen. Der Fußball hat dann angefangen nachzuziehen mit seinen eigenen ikonischen Werbeträgern. Aber Michael Jordan hat halt dem Ganzen quasi nochmal von vornherein nochmal die Krone aufgesetzt. Und ich glaube, mittlerweile, was ist es? Die 34. Generation?
Vom
Air Jordan.
Wobei man dazu sagen muss, dass jedes Jahr mehrere Modelle rauskommen. Also 34 Iterationen plus.
Und jetzt, bevor wir uns, weil jetzt wird es ja dann spannend, weil jetzt kommt dann...
Jetzt wird es endlich spannend.
Jetzt kommen wir dann bald zur Situation, was kosten die Trikots in Österreich? Keine Angst, bleibt es dran.
Ja.
Aber was man sagen muss, man will ja dem Sportartikelhandel nicht absprechen, dass er sich weiterentwickelt. Im Sinn von, ja, es
im
gibt...
Im kapitalistischen
Sinne, es gibt schon auch technische. Natürlich, es gibt immer wieder technische Erfindungen.
Ja.
Was du sagst... Fußballschuhe, die leichter geworden sind und das kennen und Trikots, die mit den Sensoren drin sind. Aber die wesentliche Entwicklung, wie du sagst, natürlich war ganz wesentlich, wie kann ich Märkte erschließen? Wie kann ich aus dem, was ich da habe, noch viel, 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 viel mehr Kohle machen? Die Forscher die Zahl angesprochen, 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und da sprechen wir noch nicht, und das ist, vielleicht drops jetzt schon mal, diesen riesigen Markt an gefälschten Artikeln natürlich, den es auch noch gibt. Also das eine ist einmal 400 Milliarden Euro für wirklich die Originalprodukte, aber wer einmal schon irgendwo unterwegs war, weiß, dass ganz viele Sportartikel auch gefälscht daherkommen. Also es ist unfassbar, wie viele Stückzahlen da einfach unterwegs
sind. Ich war ja schon in Kroatien am Strand unterwegs.
Ja.
Ich kann nur sagen, die EM-Trikots haben tipptopp ausgeschaut. Ja. Also da war nicht zu erkennen, dass das irgendwie eine Fälschung gewesen wäre. Also, ja. Außer am Preis.
Aber schauen wir uns jetzt einmal das Ganze an. Jetzt haben wir die drei Großen. Jetzt haben wir Nike, Adidas und Puma. Genau in dieser Reihenfolge. Dahinter kommen dann eh relativ bald einmal die Nächsten. Aber im Fußball hat man ein bisschen ein verzerrtes Bild, weil im Fußball ist Adidas nur immer der Weltmarktführer.
Ja.
Und die haben ja, glaube ich, gerade vor allem in Nordamerika ja ziemlich angeprescht, oder? Du bist ja, du verfolgst ja solche Sachen auch immer wieder ein bisschen
mit. Natürlich, weil überall dort, wo der Hype ist, da bin ich ein halbes Jahr später.
Ja.
Und es ist natürlich mittlerweile so, dass es Fußballer gibt, die mit gewissen Marken zu 100% identifiziert werden. Und Lionel Messi, der halt Adidas Athlet ist, sucht seinen eigenen Verein natürlich dann auch ein bisschen dann auch aus, wo Adidas sein Adressensponsor ist. Dann hat man, es geht natürlich um diesen Inter Miami und die haben natürlich mittlerweile, sind die auch voll auf den Hype-Train aufgesprungen, haben auch richtig, muss man auch fairerweise sagen, ein richtig geiles Trikot produziert. So mit ganz groß fett Sponsor Miami drauf und das schaut halt so Miami Vice Style-mäßig. Also schon ein cooles Trikot. Und die ganze MLS wird mittlerweile von Adidas ausgestattet.
Was ich nämlich absurd finde, ist, dass im Land des unbegrenzten Wettbewerbs gerade dort dann so Situationen gibt, wie ein Ausstatter kriegt einmal die ganze Liga.
Was übrigens bei jeder großen Profiliga so ist.
Dass ein Ausstatter die ganze Liga? Ja. Also im US-Sport jetzt.
Im US-Sport,
also ja. Immer noch im Fußball.
Ja. Nein,
im US-Sport. Nein, das finde ich arg, oder?
Bei Basketball und Eishockey.
Wo man sich eigentlich denkt, eigentlich...
Ja. Ja, ja, und jetzt an dieser Stelle noch ein kurzer Querverweis aufs Drafting-System und dann kannst du den Kapitalismus in Amerika schon einpacken.
Ja, das ist ja lustig, weil du hast in dem Land, sind sie, was den Sport betrifft, oft einmal sehr, sehr rigide mit ihren Regeln.
Ja, weil was ist der Hintergrund? Es geht natürlich darum, dass es drei Vereine gibt in der MLS,
die interessant sind. Oder
und
nicht uninteressant sind.
Ja, zumindest, ja. Naja, vom Weltmarkt schon, also ja, LA Galaxy und so kennt man wirklich.
Ganz Hispanic.
Miami auch und so. Und der Rest ist halt ein bisschen irgendwas und da schauen sie dann schon drauf, dass sie es gesamtheitlich vermarkten. Ja,
und sie schaffen es schon und das tatsächlich kannst du echt von den Amis was lernen, auch wenn ihr Sport, der Fußball nicht gut ist, aber wie sie halt Wettbewerb schaffen, aber um das soll es jetzt nicht gehen, aber das habe ich schon spannend gefunden, dass alle das einfach mal den ganzen, und sie will dann halt in Nike Country, muss man auch sagen. Ja,
und sie tun halt auch alles, nicht? Weil ich als jemand, der sich für die MLS, also spielerisch wirklich gar nicht, also ich glaube, ich habe noch keine 3 Spiele von der MLS gesehen, ich habe halt einen gratis Zugang dazu. Mhm. Ich kann alle MLS-Spiele auf Apple TV schauen, weil es tut einfach gratis. Mhm. Nichts dafür tun müssen. Mhm. Außer, dass ich halt die Apple TV-App installiert habe und wahrscheinlich irgendwann mal abgeschlossen habe. Da bin ich nichts was. Aber sonst habe ich nichts
dafür Alexander tun Stegisch, Finanzexperte.
Alexander
keine
Stegisch.
Ahnung, ob ich Stegisch.
Keine Ahnung. Ich hätte gerne, wenn ich schon mal irgendwo auf den Seiten blicke, dann hätte ich gerne, dass mein Name einblendet und darunter Abo-Opfer. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht erfahren.
Keine Ahnung.
Ja.
Ich schaue jetzt einfach ein. Apple Plus.
Es ist läuft dann einfach, keine Ahnung, bis 12. Es ist leider das Problem von der MLS ist, dass, obwohl es gratis ist, immer noch nicht klar zum Schauen. Ja,
das Problem vom Stegisch ist, dass es einfach viel zu aber
so. Es ist wirklich, hast du in letzter Zeit mal MLS geschaut?
Ich
es ist nach wie vor
extrem hin und wieder furchtbar. Hin und wieder mal sehe ich so, wie Lionel Messi seine Tore schießt. Und das ist skandalös. Kennst du das eine Video, wo ist denn das, in China oder in Japan, wo die 3 Erwachsenen gegen 150 Kinder spielen und die 150 Kinder nicht gegen die 3 Erwachsenen im Ball kriegen, weil es einfach 3 Erwachsene sind und die anderen sind 150 Kinder. Ungefähr so schaut der MLS-Spiel aus, wirklich.
Er hat ja ein paar Erwachsene Freunde mitgenommen, oder?
In der ja, MLS. Im Bus. Ja, das ist wirklich.
Wer ist der
Busquets? Der Busquets, der Luis Suarez und der Jordi Alba.
Jordi Alba, genau.
Nein, aber wirklich, das ist so absurd. Er steht die halbe der Zeit und wenn er mal läuft, dann läuft er so. Trabt er so dahin und spült trotzdem alle auf.
Er steht nicht die Hohe der Zeit, er steht 90% der Zeit.
Das erinnert mich so an die Simpsons-Episode, wo der
mit Bart. Die Harlem Globetrotters.
Nein, wo der Bart noch in Kanada zum Basketball spielen.
Nein, Eishockey, oder?
Nein, Basketball, wer trifft, glaube ich, die Plotten und sagt, wow, du bist unser Stürmer. Auf jeden Fall. Spülerisch muss ich sagen, sie sind vermarktungstechnisch.
Sind schon fast Weltmeister.
Sind sehr gut. Und was sie halt auch schaffen, das ist, wenn du dir dann teilweise so Videos dann siehst, wenn sie was kommentieren, du glaubst wirklich, die kommentieren gerade den geilsten Fußball. Und du musst sagen, wow, das ist echt spielerisch nicht gut, was da passiert. Also ich verstehe schon den Seitenhieb vom CR7, wenn er sagt, okay, bei allem Respekt, aber in Saudi-Arabien haben wir zumindest ein bisschen einen Wettbewerb oder ein bisschen eine Herausforderung als spielerische.
Ja, ich glaube, ein Nudler-Tag, wenn du mich fragst, ich glaube, das ist jetzt nicht so verbraschend.
Wenn wir auf die nackten Zahlen schauen, ist Adidas der Ausstatter von 228 Teams.
Mhm.
Und dahinter kommt eben nicht Nike. Nike ist ein bisschen selektiver geworden. Nike schafft es nämlich nicht einmal unter die Top 3.
Ja.
Du hast Puma dann geleitet, das heißt, die Deutschen dominieren. Den großen Markt, 183 Teams und dann kommt übrigens gleich Macron.
Das ist echt überraschend, ja. Die habe ich überhaupt nicht so am Radar, außer natürlich, dass sie Wrexham-Trikotsponsor
sind. Ja, und Austria Wien.
Ja, siehst du, das hätte ich gar nicht gewusst. Ja.
So, Italiener sind das, ja. Okay. Offensichtlich irgendein Vorort von Bologna. Macron gibt es auch schon relativ lang, aber die sind tatsächlich, und wenn einmal die Austria Wien auf das setzt, muss offensichtlich schon wirklich... Musst in der Nische schon kommen sein. Nein, aber wo hat die drei Großen wieder eine riesengroße Rolle spielen, ist, wenn es darum geht, die wertvollsten Deals sich anzuschauen.
Ja, klar, ja.
Und wir haben diese Liste ja vor uns liegen. Die 12 größten Sponsoring-Deals mit Ausrüstern. Es ist jetzt tatsächlich kein Name drauf, der überrascht. Aber was man sieht, sie teilen sich brüderlich auf, die drei. Also nicht ganz brüderlich. Puma hat nur 2 Clubs vertreten in dieser Liste. Aber Adidas und Nike teilen sich schön auf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man weiß ja im Fußball normalerweise die größte Gelddruckmaschine der Welt im Fußball ist normalerweise Manchester United. Mhm. Dicht gefolgt immer von Barca und Real. In dem Fall ist es ein bisschen umdreht. ist United erst auf Platz 3 und die spanischen Vereine sind vorn. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der El Clásico das bekannteste Fußballspiel der Welt ist.
Und ich glaube einfach, dass Real hat jetzt 2019 den neuen Deal mit Adidas abgeschlossen. Die kriegen sage und schreibe 120 Millionen aus Herzogenaurach überwiesen. Klar haben die dann kein Geld für die Werbeentschuldungen auf der Stadtseite. Aber ich glaube, da sieht man halt auch, was für Werbeträger dann halt dort vor Ort sind. Und ich glaube, um Real haben sie sich schon ziemlich gebettelt.
Ja, also Stichwort Werbeträger, was ich in der Liste noch anmerken will, weil du ja da einmal so prominent ist, oder weiß nicht, ob das du selber gemacht hast oder ob das so gefladert hast im Internet. Das ist immer ein Verein und daneben das.
Glaubst du wirklich, dass ich so viel Zeit investiert habe? Nein, das habe ich natürlich gestohlen.
Okay.
Diese Übersicht.
Eine sehr schöne Übersicht.
Nein, das ist
eine
sehr schöne
Jedenfalls Übersicht. Jedenfalls ist daneben immer das Logo des Ausstatters. Mhm. Und was ja da auch so spannend ist dann wieder sowas aus dem Hause Nike. Du kennst ja die, weil wir vorher von den Air Jordans geredet haben, die haben ja eigentlich ein eigenes Logo, ne? Diesen, ich glaube, erst Jumping Man oder so. Mhm. Und die haben die ja tatsächlich diesen Jumpman aufs Trikot von PSG aufgepackt, statt Nike-Hackel. Also du siehst wirklich, die versuchen da halt wirklich alles dran zu setzen, das Richtung Fashion-Statement zu bringen. Ja, dass so ein Trikot, gerade bei Paris, wo es ja mit Fans, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, geht es halt wirklich darum, das in den Mainstream zu pushen und zu bringen. Ja. Und da sind schon vorne dabei. Ja.
Die Zahlen per se sind natürlich wahnsinnig beeindruckend im Sinn von absurd von den Höhen her. Du hast Adidas zahlt für seine 5 wichtigsten Clubs, Real, United, Arsenal, Bayern und Juve, 423 Millionen Euro im Jahr. Und Nike zahlt für seine 5 wichtigsten Accounts mit Barca, Liverpool, PSG, Chelsea und Tottenham 378 Millionen. Da ist wirklich ein bisschen der Ausreißer in der ganzen Auflistung ist Man City, weil die sind ja weggegangen von Nike, sind mittlerweile bei Puma und sind auf Platz 5 geteilt mit PSG.
Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Das hat mich nämlich schon mal gefragt, aber ich bin nicht drauf gekommen.
Vielleicht haben die anderen Marken einfach gesagt, wir haben noch größere Zugpferde, deswegen gesagt, steigt sie nicht auf. Also ich glaube schon, du siehst ja die wirtschaftliche Verwertbarkeit hängt ja ganz stark dem sportlichen Erfolg nach.
Ja klar.
Du bist ja nicht instant gleich wirtschaftlich erfolgreich, wie du sportlich erfolgreich bist, weil oft entstehen ja dann erst viele junge Fans, deine Fans werden dir dann anfangen zum Kaufen. United profitiert ja auch davon, dass sie einmal so erfolgreich waren, weil sie dann so eine riesen Fanbase aufgebaut haben.
Ja, klar.
Und die profitieren jetzt nicht davon.
Weil sportlich sind sie aktuell nicht
so erfolgreich. Ja. Und ich glaube, bei City ist es ganz einfach so, da sind einfach die Zollen und Netz, die sind noch nicht so die Weltmarke, wie es eben die Vereine davor sind.
Wird so sein, ja.
Und es hat auch sicher Arsenal wahrscheinlich immer mehr international Anhänger, als es City hat.
Ganz sicher.
Aber die Frage ist natürlich, wie schaut das Ganze in 10 Jahren aus? Mhm. Und da bist du wieder genau bei dem Punkt, du musst halt in sportlich, das ist auch wieder, wenn wir wieder unseren kurzen Blick nach Graz machen, du musst halt in sportlich erfolgreichen Zeiten wirtschaftlich Wurzeln schlagen und wirtschaftlich arbeiten, weil es ist halt alles leichter zu verkaufen, wenn du gerade sportlich erfolgreich bist. Mhm. Aber das ist tatsächlich spannend, ja. Und ich glaube, die haben noch wirklich deutlich weniger von Nike damals gekriegt. Also erst durch diesen Puma-Deal sind sie dann mit die 75 Millionen im Jahr zumindest einmal auf Platz 5.
Ich meine, das Spannende an diesen Deals ist ja auch, dass das teilweise können die Vereine verhandeln, teilweise ja nicht so gut. Ne? Also wenn du das Stichwort Bayern zum Beispiel, was du vorher kurz gesagt hast, da ist Adidas ja Aktionär bei Bayern. Mhm. Das heißt, die Partnerschaft wird potenziell länger halten, so wie Audi auch Aktionär bei den Bayern ist. Ne? Da gibt es halt Sponsoring-Deals, die eigentlich jetzt über einen Sponsorvertrag hinausgehen. Mhm. Ich gehe ganz stark davon aus, weil Barcelona dafür bekannt ist, verrückte Deals zu machen, dass du da irgendwie so in die Richtung gehen wird. Ne?
Also ich bin sicher, dass also ich glaube, sie wissen es mitunter vielleicht selbst nicht bei Barcelona, was der Deal jetzt genau aussagt.
Die Frage ist eher,
ob's Vorkaufsrecht
ob der Jamal war es, dass er erstgeborener
Abstiegstitel muss. Ja, genau. Nein, aber Sportrechte ist ja einerseits ein bisschen ein dreckiges Geschäft hier natürlich auch, weil das ist einfach ganz viel Geld zum Abholen und da bereichern sich halt sehr, sehr viele Leute dran.
Ja.
Aber ja klar, du hast halt, weil wir vorher geredet haben, du musst, wenn du als Verein sportlich erfolgreich bist, musst du wirtschaftlich Wurzeln schlagen und Strukturen schaffen, gibt es halt das große Bild auf dem gesamten Sport. Und da muss ich sagen, ist halt der Fußball seit vielen, vielen Jahren jetzt das sehr, sehr erfolgreich unterwegs, weil der Fußball als Produkt einfach immer mehr wächst. Dadurch ist es halt für viele ein No-Brainer, einfach da Geld zu investieren, weil du sagst, okay, wir kriegen die Kohle ohne Probleme zurück. Mhm. Weil wenn du dir anschaust, die Verkaufszahlen von einzelnen Trikots, das ist unfassbar. Also da verkaufen die Vereine gleich mal 2 Millionen Trikots in einem Jahr.
Ja, und teilweise sind Trikotpreise, das kommen wir später natürlich dann noch, aber im internationalen Markt ja echt arg. Mhm. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr, war das noch letztes Jahr, hat Neapel noch Armani gehabt?
Ist ja heute jetzt auch noch so.
Ist jetzt auch noch so? Okay. Da hat das Auswärtstrikot oder das Sondertrikot 350 Euro gekostet.
Wirklich?
Mhm. Aha. Das war halt ein schwarzes mit goldenem Nadelstreifen oder so irgendwie.
Ja.
Und dem Emporio Armani-Symbol für 350 Euro. Oder dieses türkise Miami-Dress mit Messi-Beflockung in der Pro-Edition, was auch immer das dann ist. Was
mit dem mit Bundesliga-Stempel drauf.
Wahrscheinlich, ja. MLS. Mit einem MLS-Bundesliga-Stempel. Und Maxmobil irgendwo und drüber. hat er 270 Euro gekostet. Oder Dollar halt, ja.
Ja.
Also,
aber wir werden sehen, wenn wir auf die österreichischen Preise kicken, schauen, nachher, das ist gar nicht, was schreckt sich auch dort, wo die Reise hingeht. Vielleicht noch ganz kurz, der Vollständigkeit halber. Würdest du dir einen Sponsor aussuchen müssen, einen Ausstatter aussuchen müssen, abseits von den drei? Was für einer wär's?
Hummel.
Hummel?
Ganz klar.
Weil du ein würde Hummel bist?
Nein, oder? Hummel ist einfach geil. Die machen geile dänische Trikots.
Ja?
Ja.
Ganz klare Meinung, finde ich gut. Ja,
Hummel finde ich super. Ja? Nein, es gibt tatsächlich natürlich mehr. Also Kappa macht coole Trikots, finde ich.
Ja.
Umbro ist immer so historisch gesehen geil.
Ja.
Mal immer coole Sachen gemacht. Spricht man es eigentlich wirklich Umbro aus? Da bin ich mir nicht sicher.
Oder Umbro? Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Der Umbro.
Ist für mich ganz klar in der Kategorie der Mittelständler,
ja.
Weil Umbro eben die Zahlen vorliegen. Hummel startet ja 5 Clubs aus in den Top 5 Ligen Europas.
Okay. Was dann? Ich weiß keinen.
Was
denn?
Von Hummel?
Ja.
Puh, weiß jetzt nicht auswendig.
Okay.
Aber auch dort sind die Marktführer die gleichen.
Ja.
Puma hat nämlich lustigerweise die meisten Clubs in den Top 5 Ligen in Europa.
Okay,
mit 17 Clubs. Ja. Aber schauen wir jetzt mal nach Österreich.
Ich will nur ganz kurz, was hättest du genommen?
Ich glaube Umbro.
Okay.
Finde ich sehr, sehr gut.
Ich lese auf meiner Liste bei den Verfolgern lese ich so Sachen wie Mizuno.
Ja.
Ich habe noch nie gehört.
Da gibt es sogar Schuhe dazu, ja.
Das muss schon ein Exote sein, das kann ja der Verfolger sein.
Exote ist unter der Kategorie die Exoten, weil das sind diejenigen, die maximal die einen ausstatten, wo dann unter anderem Napoli hat ja einen exklusiven Ausstatter mit Emporio Armani.
Da steht auf meiner Liste zum Beispiel Mailand dabei. Passt irgendwie hin und fahren nicht ganz sauber.
Nein, meine das, wo die Stadt, wo die Marken herkommen.
Ach so.
Das heißt das.
Ah, schau.
Du liest die Statistik falsch.
Ja.
Nein, aber es gibt ein paar Exoten. Aber wenn wir nach Österreich schauen, dort ist der Platz hier Adidas.
Ja.
Startet ja 4 Clubs in Österreich aus mit Rapid, LASK, Hartberg und WRC.
Aber kein Trikot ist so schön wie das für Hartberg.
Übrigens, ich habe jetzt im Hartberg-Trikot im Fanshop nachgeschaut, unter all den Logos ist ja tatsächlich ein ganz nettes Trikot. Nur sieht man es halt nicht, weil halt die ganzen Logos drauf sind. Aber du kannst im Hartberg-Shop ja nicht das echte Trikot kaufen mit den ganzen Sponsoren.
Ich weiß das, weil ich habe dir das echte Trikot besorgt. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Stefan Adelmann besitzt ein Original Hartberg-Trikot der ersten Mannschaft. Und ich habe mir wirklich gewünscht, dass es heute anzeigt, wo wir doch über Trikots sprechen. Aber die Leute, die unseren Videopodcast schauen, werden feststellen müssen, er ist offenbar bei Bandit gelandet, weil er ist komplett in Schwarz. Diese Werbefläche ist noch zu kaufen. So, bin fertig. Entschuldigung. Okay.
Danke für den Rant.
Ja,
gerne. Aber das
ja,
hat mich tatsächlich schockiert, dass du bei Hartberg wirklich ein durchaus schönes Trikot findest unter euren den Sponsoren. Aber schauen wir jetzt mal auf die Statistik der Preise. Wer hätte damit gerechnet, ich meine, andererseits, es spiegelt ein bisschen das Selbstbewusstsein wieder, aber der LASK wirft die selbstbewusstesten Preise auf.
Das macht für mich total viel Sinn, weil der unsympathischste Verein, und das hat der LASK sich nicht allzu schwer erarbeitet, aber hat es mittlerweile erarbeitet, hat natürlich den geschissensten Pressenpreis. Ich hoffe, sie verkaufen gar keins.
Ja.
So,
ich glaube nicht, dass es passieren
wird. An alle LASK-Fans da draußen tut mir leid, aber ja.
Nein, aber sie werfen tatsächlich den höchsten Einstandspreis für ein Trikot auf. 99,95 Euro für die schlankste Ausprägung vom Trikot.
Und LASK ist bei Adidas,
das,
oder?
Das ist Adidas, ja. Ist noch ohne Beflockung und so weiter.
Mhm.
99,95 Euro.
Ja, Wahnsinn.
Weil, was man nämlich auch sieht, ich könnte theoretisch jetzt auch eine Wertung über die Usability der Fanshops abgeben, aber das machen wir jetzt nicht. Aber was man sieht, fast alle haben halt die Zusatzoption, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen mit Beflockung, logischerweise.
Ja.
Und auch, was viele haben, so Du kannst dann auch deine ganzen Badges aufdrucken und so
was
weiter.
Was ehrlich gesagt voll cool ist.
Was voll cool ist, aber was du natürlich dann gleich einmal deutlich mehr zahlst. Da ist übrigens Sturm derjenige, der mitunter den, nein, der GRK, Entschuldigung, den größten Sprung macht. Weil der GRK ist auf der anderen Seite der Liste. Der GRK hat den niedrigsten Einstiegspreis für Fans, nämlich 54,90 Euro für das Trikot. Aber wenn du inklusive Beflockung und alle Badges haben willst, 139,90.
Wow, fuck. Okay, das ist wirklich
da. Das ist dann wirklich, da werfen sie, da ist
selbst. Das kostet mehr als doppelt so viel, wenn man es beflockt. Das ist ja ein Wahnsinn.
Ist es
das gleiche Trikot oder ist das ein anderes?
Nein, es ist das gleiche. Es ist
das nicht so ein Performance-Trikot
oder so? Nein, die einzigen, die wirklich so ein Match-Worn Performance-Dings machen, sind die Salzburger.
Ja.
Die haben ein Heimtrikot, startet mit 94,95 Euro und das Heimtrikot Pro, weil das ist offensichtlich dann dieses Authentic irgendwas und das startet mit 140 Euro, aber inklusive der ganzen Beflockung und Badges kommst du auf 170 Euro bei Salzburg. Also auch dort sind sie, sagen wir mal so, Branchengrösus.
Dir ist klar, welcher Bundesliga ist der meisten Rekurs verkauft, oder?
Ja, ich hätte mal Rapid.
Aber mit Abstand.
Ja, also das wird mit Rapid liegt. Also auch wir haben ja dort, wenn wir jetzt da unsere Trikotpreise nach Meistergruppe und Qualifikationsgruppe teilen müssten, haben wir den LASK in der Meistergruppe, Salzburg, Rapid, Austria, Sturm, die fünf Großen, sind ja diejenigen, die am meisten Geld verlangen für ihre Trikots im Standardpreis. Mhm. Und Altach. 80 Euro, sagt Altach. Aber man muss zur Verteidigung sagen, es trennt Altach nicht viel von denen, die nachkommen.
Weil und Altach ist bei den Optionen sehr günstig.
Altach ist bei den Optionen sehr günstig, weil inklusive Beflockung und Badges 85 Euro.
Das also 5 Euro ist
Wo der GRK für alles 80 Euro aufschlägt, wenn du alles drauf hast, schlägt Altach 5 Euro auf.
Jetzt habe ich noch ein Ratespiel für dich. Was für ein Verein verkauft am wenigsten Trikots?
Ich vermute mal die WSG Tirol.
Muss fast sein, oder?
Ich weiß nicht, ob der Verein überhaupt jeder eine hat. Nein, aber die WSG Tirol ist hinten, aber Altach ist tatsächlich, ja, die sind die einzigen, die haben es auch noch geschafft, über den Strich. Ganz knapp, weil nur 5 Cent teurer im Einstandspreis als Hartberg.
Aber es bleibt ganz klar, die Budgetoption, muss ich schon sagen, möchte man jetzt einfach mal in den Fußball reinschnuppern und würde gerne ein Trikot tragen.
Dann kaufe ich mir ein GRK.
Dann gehen wir zum GRK und sagt 54 Euro.
Und auf die Frage, darf es eine Beflockung und Badges sein?
So
auf keinen Fall. Also wirklich Pro-Tipp für alle da draußen, wenn sie im GRK-Shop seid und es fragt euch, wer nach Beflockung jo nicht drauf einsteigen. Jetzt zahlst du dann 80 Euro mehr für...
Upselling nennt man das.
Ja, das nennt man Upselling, ja.
Also, ja gut, okay, also die Bundesligisten haben lustige Trikotpreise, sie haben auch lustige Trikots.
Ja, es ist schon selbstbewusst. Also wenn du sagst, okay, weil wenn du jetzt wirklich bei allen Großen dir anschaust, das Trikot inklusive Beflockung, ich habe natürlich immer versucht, was ist das, was ich am meisten Geld ausgeben kann? Also überall Stefan Nummer 10 und alle Badges drauf.
Ja.
Bis beim LASK bei 126 Euro, bei Salzburg bei 123 beziehungsweise 168 Euro, wenn du die Pro-Edition nimmst.
Ist da wahrscheinlich
bei Rapid 119 Euro, bei der Austria 135 Euro, bei Sturm 115 Euro und bei allen anderen bleibst du dann. Es gibt, der WRC hat sogar ein eigenes Match-Worn-Trikot, 120 Euro.
Ja.
Aber die trauen sich schon was aufwerfen. Zum Beispiel auch spannend, Klagenfurt inklusive Beflockung und Badges 125 Euro. Das muss der verkaufen. Muss der verkaufen.
Du, aber jetzt eine Frage, was die Spielfreihörerinnen und Spielfreihörer, die interessiert so wirtschaftliche Sachen auch, weil sie sind sehr kluge Menschen, aber das sind natürlich auch Leute, die interessiert Meinung.
Ja.
Was ist denn das schönste Bundesliga-Trikot?
Das schönste Bundesliga-Trikot? Wenn ich es von oben durchgehe, es ist nicht der LASK, es ist Salzburg ist okay, aber Salzburg wird sicher die Kategorie nicht gewinnen. Rapid finde ich tatsächlich ganz schön,
ja,
ist okay, muss ich sagen.
Ja.
Die haben da sicher Macron von Austria finde ich nicht schön. Sturm ist extrem uninspiriert. Altach hat, gut, Hartberg theoretisch, wenn du das Trikot sehen würdest, finde ich es gar nicht so schier.
Ja.
Und alle anderen finde ich auch unspektakulär. Also ich
das ist nämlich genau mein Punkt.
Der GRK hat schon ein gutes Set präsentiert, muss man sagen. Also ich finde, der GRK hat einen guten Job in der Merchandise-Abteilung gemacht. Oder halt, wer ist der Ausstatter, haben wir gesagt?
Macron, oder?
Macron.
Ja.
Die haben zumindest einen guten Job gemacht.
Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also jetzt nicht wegen dem GRK oder so, sondern ich finde tatsächlich, die österreichische Bundesliga kann nicht auftrumpfen mit der Optik. Im Gegensatz zu jeder anderen Liga eigentlich.
Ja, es ist,
wo mindestens ein cooles Trikot dabei ist.
Wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Ich finde halt einfach, wir sind ein Land, in dem Ästhetik ganz wenig Rolle spielt, oft einmal.
Dafür mögen wir gerne Bierzelte.
Nein, wirklich. Und ich finde, also, es ist ein Zufall, es ist kein Zufall, dass die Trikots in Italien so ausschauen, wie sie ausschauen, und die Trikots bei uns so ausschauen, wie sie ausschauen. Muss man wirklich sagen.
Na gut.
Also, und zumindest Games sind alle nicht mehr die Blöße von den ganz customized Trikots zu sprechen, was die ganz individualisierten, wo du einfach weißt, okay, das ist das Standard-Trikot von dem Ausstatt und du hast in der Farbkombination gekriegt.
Ja.
So wie damals, kann ich mich erinnern, was hat Sturm dafür waren. War das Lotto?
Lotto war das, den Blödsinn mit
was
das,
dann erklärt das, haben, dass unten ist die Mur und auf der das Grüne so die Steiermark sein und du siehst, aha, 15 andere Vereine laufen mit dem gleichen Trikot herum. Was ist das, auch die Mur für alle anderen oder was?
Die Mur ist für alle
da. Die Mur ist für alle da, wirklich. Also keine Ahnung.
Ja, ist schwierig. Ja.
Du bist jetzt schon woanders unterwegs.
Ein Satz noch zur österreichischen Bundesliga und Trikots. Was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist, wir konzentrieren uns da jetzt ganz stark auf die erste Mannschaft natürlich, weil das ist die im Fokus ist. Wichtig ist natürlich, dass bei so Ausstatterverträgen ja oft nicht nur die erste Liga, also die erste Mannschaft ausgestattet wird, sondern der ganze Verein. Und dort trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen massiv. Ich weiß das noch von einem österreichischen Bundesligisten, wo es schon drum gegangen ist, dass so unbekanntere Ausstatter halt, da kriegst du halt die Wäsche für die U14 gratis und bei Adidas, Nike musst du das halt eher kaufen. Also da ist ein bisschen mehr, als wie jetzt nur, wir sponsern da ein bisschen was zum Trikot und wir machen da Geiles, sondern da hängt schon was dran. Also man darf das oftmals nicht nur auf die erste Mannschaft umlegen, sondern muss halt auch schauen, dass halt Jakob potenziell mehr Sachen hergibt als wie Nike. Ja.
Und viele, und das war mir auch lange Zeit nicht bewusst, viele von diesen Zwischenhändlern, die du halt mittlerweile am Markt hast, deren Geschäftsmodell baut auf der Beflockung auf. Jetzt nicht im Sinn von die Fans, die ganze Beflockung kaufen, aber einfach, wenn du sagst, du startest eine Mannschaft aus und viele nicht, was die Großen werden natürlich gesponsert, aber viele andere müssen sie das selber kaufen. Und da kann es gleich mal sein, dass ein Amateurverein 10.000 Euro im Jahr nur für Beflockung ausgibt von den Trikots, weil er halt seine eigenen Nummern druckt und so weiter. Also das ist dann schon für alle Teams und so weiter, du legst schon wirklich viel Geld
ein. Ja, okay.
Mitunter. Also das ist oft schockierend.
Auch lustig bei der Beflockung, den Ansatz, manche Ligen geben die Beflockungsschriftart vor.
Ja, finde ich sehr gut, ja.
Und das ist dann immer witzig, weil die Teams international dann mit einem eigenen Flock spielen.
Ja, oder da wir sogar nicht nur international, sogar auch national in eigenen Cup bewerben.
Ja, genau.
In England zum Beispiel, IFL Cup spielen sie, Carabao Cup spielen sie alle in anderen. Ich glaube, also wer uns jetzt noch zuhört, muss ich wirklich sagen, ich habe wirklich Interesse am Thema Trikot.
Sorry,
also,
wir
mir taugt es extrem.
So, aber Stefan, ich hoffe, es ist ein anderer. Wir kommen langsam zum Schluss.
Ja.
Was müssen wir noch besprechen?
Nein, wir müssen halt, jetzt endet die Feelgood-Teil und jetzt müssen wir halt über die Sachen reden, über die doch relativ große Darkside auf der Merchandise Moon. Es ist ganz einfach so, da ist ein riesen Problem, das wir vor uns hinschieben, das alles andere als gerne wird. Und zwar ist es ein riesen Müllthema, das wir haben. Also du hast allein die 5 größten Trikotverkäufer der Welt. Liverpool, United, Real, Barca, Bayern. Das sind die 5 Clubs, zumindest laut der Statistik, in der Saison 2022, 2023, haben gemeinsam 8,2 Millionen Trikots weltweit verkauft. Und das sind nur die 5 größten Verkäufer. Da kommen hunderte und tausende Vereine, die Trikots verkaufen. Wo du sagst, das ist nachvollziehbar, weil Vereine machen damit Geld.
Ja.
Aber du hast halt 2 Seiten, die drauf drucken, dass immer mehr verkauft wird. Das sind die Hersteller von Trikots, die wollen immer mehr verkaufen und das sind die Vereine selber. Zu Recht, weil sie sagen, wir müssen irgendwie Kohle machen. Aber das führt ganz einfach dazu, dass jedes Jahr x neue Tausende neue Trikots auf den Markt kommen, die dann quasi dir gesagt wird, du musst es kaufen jetzt. Mhm. Das heißt, wir haben einen riesen ökologischen Fußabdruck, das kennt man sowieso aus der Modebranche.
Ja.
Und was jetzt sehr bedenklich ist jetzt im Fußball ist, dass gerade ein paar sich gegenseitig bestärkende Trends zusammenkommen. Das eine ist das ganze Thema mit den Third Kids, also mit den Ausweichtrikots. Es ist fürs Auge natürlich wunderschön, wenn du coole Fashion-Pieces hast. Nur das dritte Trikot ist mittlerweile nicht mehr das, was du gesagt hast, okay, wir brauchen es halt auch für den Notfall, sondern nein, da gingen die Vereine ganz bewusst in eine Moderichtung, um neue Kundensegmente aufzumachen, dass sie dann halt Leute Napoli-Dressen kaufen oder keine Ahnung, oder sonst Genoa-Dressen, weil es einfach wunderschön ist. Und es ist ja auch wunderschön, brauchen wir überhaupt nicht rein. Du machst du nur noch viel mehr auf an Kunden, an ökologischen Fußabdruck. Dann kommt dazu das ganze Thema mit die Influencer Collaborations, was immer mehr gibt, wo du sagst, okay, unser drittes Trikot haben wir mit dem und dem Influencer gemacht und das ganze Fast Fashion Geschichte halt auch noch, dass du sagst, okay, es gibt dann noch für das eine Spiel noch ein eigenes Trikot, das wir produzieren lassen müssen und so weiter und so fort. Und das ist dann schon alles, das führt dazu, dass man da schon ein riesen Umweltthema haben, wo selbst die besten Bekundungen im Supply Chain Bereich nicht viel helfen, wenn es dann heißt, okay, nein, wir achten es auf die Nachhaltigkeit. Ja, nachhaltig ist vor allem, jeder weiß, nachhaltig ist nichts Neues verkaufen.
Und es gibt da Gegenströme? Ich hab leider natürlich wieder den Verein vergessen, leider. Vielleicht kennt ihr mir da draußen helfen. Wenn ihr es wisst, schreibt es auch an redaktion@spielfrau.at, die sich bewusst dazu entschieden haben, die Trikots ein Jahr lang nicht anzugreifen.
Also,
es ist nämlich das wirklich
Nachhaltigste. Das ist das Einzige, also das Nachhaltigste ist, Dinge nicht zu kaufen. Aber
weißt du, was für Reines?
Weiß ich nicht, aber Dinge nicht zu verkaufen, weil du es wiederverwendest oder weiterverwendest. Das ist das einzig Nachhaltige, die Dinge nicht zu produzieren.
Und seien wir uns ehrlich, es reichert völlig.
Es reichert völlig, aber man hat halt diesen doppelten Verkaufsdruck. Du hast die Hersteller, die das nicht wollen, und du hast die Vereine auch nicht, die das wollen, weil sie sagen schon, ja, für uns spielt es eine riesengroße Rolle. Aber irgendwas musst du machen. St. Pauli hat es ja eh versucht. Nachhaltig gefertigte, faire, transparente Supply Chain und Händler zu finden. Sie haben keinen gefunden. Mhm. Deswegen haben sie dann angefangen, das Ding selbst zu machen, unter DIY. Haben sie ein eigenes Unternehmen gegründet, um die eigenen Trikots zu produzieren. Das
war
haben sie
ganz cool,
muss man sagen. War cool und haben es auch 3 Jahre lang gemacht, aber haben mit der Saison haben sie jetzt auch aufgehört.
Sind sie jetzt
auch zu Boomer gewechselt. Ja. Das heißt überhaupt nicht, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss. Aber es ist einfach ein riesengroßes Thema und die Mode spielt da halt richtig groß ein mit der ganzen Fast-Fashion-Geschichten und so weiter. Und da ist der Fußball halt dann auch nicht gefeit, weil er halt, der Fußball hat sich zu diesem riesengroßen Markt und turbokapitalistischen Dings entwickelt und Trikots und Ausrüstung sind halt die Speerspitze davon, das muss man halt wirklich sagen.
Und wer tragt es nach außen? Das sind die Spieler und ich glaube, auf das müssen wir jetzt auch noch kurz eingehen. Ja. Es gibt natürlich so, einerseits gibt es halt so Menschen, die in Marken, man muss sagen, Menschen, es sind hauptsächlich Männer, vor allem im Fußball, also die Frauen spielen dann nach wie vor, wie überall anders auch im Fußball, leider eine untergeordnete Rolle. Aber es gibt halt so Menschen, die wirklich in Marken verankert sind. Man denkt dann an David Beckham. Im Basketball wäre es natürlich Michael Jordan oder so, die halt dann auch Aktionäre von diesen Marken werden. Oder auch Messi oder halt auch die ganzen Jungen. So jetzt halt, wer sind die Cool Kids at the Gossip Table, das sind halt die Mbappés und Haalands dieser Welt, ne? Die schon auch richtig, richtig viel Trikots verkaufen. Mhm. Also Haaland-Trikot ist, glaube ich, momentan wirklich, wirklich vorne dabei, oder?
Na, definitiv. Und also, aber wir sind schon lange über den Punkt hinaus, dass man die Maschinen wirst du nicht mehr aufhalten können. Die Sportartikelhändler werden sie die großen Sportler suchen und damit sie Werbung dafür machen. Es ist halt, wie sehr es da komplettes ausgereizt wird. Und wir haben die heutige Episode gestartet mit Schalke reduziert den Preis für Wasser, um es für die Leute ein bisschen leichter zu machen. Gleichzeitig siehst du halt auch, wie der Fußballfan in vielen anderen Bereichen halt komplett ausdruckt wird. Hm. Wenn selbst in Österreich, und ja, Qualität muss seinen Preis haben, aber irgendwann spürt es dann auch, macht das Volk keine Logik mehr, sondern es folgt dann der Logik, weil es alle machen.
Ja.
Und weißt du, wenn du mal ein paar hast, die vorausprescht sind, ist nichts leichter als nachziehen. Und du bist halt mittlerweile bei dem Punkt, dass du im Schnitt deine 120, 130, 140 Euro zahlen wirst, wenn du 120, 130 Euro zahlen müsst, wenn du ein Original-Trikot mit allen Spülereien haben willst. Ja. Und wenn du dann als Familie deine Abos brauchst, deine Trikots haben willst,
für die Kinder die Sachen haben willst
und dann im Stadion für ein Getränk 5 Euro zahlst und so weiter, dann ist der Sport nicht mehr so massentauglich, ist nicht immer extrem massentauglich, brauchen wir nicht reden.
Ja.
Aber es ist nicht mehr das Gleiche. Also du wringst die Leute schon sehr, sehr aus, muss ich sagen.
Und erst massentauglich, aber es ist nicht breitentauglich, macht das Sinn?
Oder so, ja.
Also gesellschaftlich.
Also ich glaube halt, wie gesagt, jeder, der sich da draußen von euch das neue Trikot kauft, finde ich cool. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, dass ihr das Trikot kauft.
Ja. Der Onkel Stefan
aber hat gesagt, es ist okay. Nein, habt ihr kein schlechtes Gewissen, wenn ihr das vor vorher gesehen habt.
Ja.
Aber das war 3 Jahre, weil es wurscht ist. Weil es einfach wurscht ist. Cool ist, ein Trikot zu tragen im Stadion oder sonst irgendein Merch vom Verein. Aber es wird, es ist echt wurscht. Und
das ist ein schöner Schlusswort. Zieht euch an in den Farben eures Vereins.
Genau, aber es muss nicht unbedingt immer nur das Neueste sein.
So ist.
Genau.
Gut. Gut. Vielen Dank, Stefan, für die wunderbaren Recherchen, für das wunderbare Gespräch. Danke
für die Zeit.
Für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.